Apostelgeschichte Kapitel 15 sind wir heute. Paulus und den Barnabas, den haben wir gesehen auf ihrer ersten Missionsreise. Und die haben das Evangelium von der Gnade Gottes zu den Heiden gebracht. Haben ihnen erzählt, hey, der Preis ist bezahlt für eure Sünden, ihr könnt Vergebung haben. Jesus hat das Werk vollendet, den Preis bezahlt, vertraue auf Jesus und du bist gerettet. Und wo immer die hingekommen sind, war große Freude. Und die haben gefeiert, einfach ihre Errettung, ihre Erlösung in Jesus. Diese Heiden, die hatten keine Traditionen vorher. Die haben Jesus getroffen und das hat ihnen auch gereicht. Die waren glücklich, die haben mit Jesus angefangen. Die hatten auch gar kein großes Interesse an vielen Traditionen neben Jesus. Das war genug. Und am Ende vom 14. Kapitel haben wir gesehen, dass Paulus und Barnabas in Antiochien, in ihrer Heimatgemeinde, verweilt sind. Und ich bin sicher, die hatten dort eine gute Zeit zu Hause in der Heimatgemeinde. Aber dann neben diesen Heidenchristen gab es auch noch Judenchristen. Christen, die aus dem jüdischen Hintergrund kamen. Und im Besonderen gab es auch noch die Gruppe, die aus der Tradition der Pharisäer gekommen sind. Und für die war das Christentum eigentlich nur die logische Weiterführung des alten Bundes. Die haben Jesus als ihren Messias getroffen und für die war das eine Weiterführung des Judentums, des alten Bundes. Die haben diese Zeit der Gnade, diese Zeit, in der Gott mit seiner Gemeinde wirkt, haben die nicht ganz so überrissen, so ähnlich wie die Propheten im Alten Testament, die drüber prophezeit haben, aber das nicht wirklich verstanden haben. Und diese Judenchristen, diese gesetzlichen Judenchristen, die haben jetzt diese neu bekehrten Heiden gesehen und haben gesagt, hey Leute, ihr könnt dann einfach irgendwo in der Mitte anfangen. Ihr könnt dann einfach bei Jesus anfangen, sondern ihr müsst zuerst Juden werden. Ihr müsst zuerst in diesen alten Bund eintreten, euch beschneiden lassen und dann ist es okay mit Jesus. Dann könnt ihr als Christen leben. Und es war eine Spannung da zwischen diesen beiden Lagern und hier im Kapitel 15 werden wir die Spannung sehen und wie die Apostel diese Spannung gelöst haben. In Vers 1, und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Kamen von Jerusalem wahrscheinlich, aus Judäa, zu diesen Heiden nach Antiochien und die hatten Gewicht. Ich meine, wenn du aus ein Lehrer warst aus Jerusalem, es hat was gehabt. Jerusalem war das Hauptquartier, Jerusalem war die Hauptstadt. Und diese Leute sind gekommen zu diesen Heiden und haben gesagt, wenn ihr nicht Juden werdet, könnt ihr nicht errettet werden. Ihr müsst euch diesem Ritual der Beschneidung unterziehen. Das war symbolisch für Gottes Bund mit Israel im Alten Testament. Gott hat dem Abraham die Beschneidung geschenkt, den Vater oder den Stammvater Israels. Und sie haben diesen Heiden gesagt, jetzt ihr müsst in diesen Bund eintreten, ihr müsst in den alten Bund eintreten. Aber Paulus hat immer wieder verkündigt, wir sind unter einem neuen Bund. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Es geht nicht darum, was wir tun, sondern darum, was Jesus schon für uns getan hat am Kreuz. Das Werk ist vollendet, der Preis ist bezahlt. Du kannst einfach zu Jesus kommen und ihm vertrauen. Paulus hat im Römerbrief gesagt, dass die Beschneidung nur nützlich ist, wenn du das Gesetz befolgst. Im zweiten Kapitel sagt er nicht, der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Paulus sagt, das Äußerliche, das Physische, das ist bedeutungslos, wenn da keine innere Realität da ist. Wenn das nichts widerspiegelt, was im Herzen drinnen ist. So ähnlich wie unsere Taufe ist ein äußeres Symbol, äußeres Zeichen für das, was Gott schon in uns getan hat. Du kannst jetzt dieses Ritual vollziehen, aber wenn in deinem Herzen nichts getan ist, wenn du nicht wiedergeboren bist, ist es sinnlos. Bringt es nichts. Und nur äußerliche Rituale, nur Äußerlichkeiten sind wertlos. Und der Paulus hätte zu diesen Gesetzlichen gesagt, Leute, ihr liegt falsch. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht um das Herz. Es geht darum, dass du ein weiches Herz vor Gott hast. Diese Lehrer von Jerusalem sind jetzt gekommen und haben gesagt, nur Jesus, das ist nicht genug. Das ist zu einfach. Wenn ihr euch nicht diesem Ritual der Beschneidung unterzieht, wenn ihr nicht Juden werdet, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Ja, es geht um Jesus, aber es geht auch um Äußerlichkeiten. Es geht auch um Rituale, es geht auch darum, dass wir diese Regeln einhalten. Und die jungen Männer dort in Antiochien sind jetzt vor einer schmerzhaften Entscheidung gestanden. Was machen wir? Lassen wir uns beschneiden? Oder nicht? Paulus war sehr erbost darüber. Er war immer sehr erbost über diese Gesetzlichkeit. In Galatern, im Galaterbrief hat er geschrieben, wenn die Leute so versessen sind auf ihre Beschneidung, dann sollen sie doch gleich einen Schritt weitergehen und sich kastrieren lassen. Hat dem Petrus zurechtgewiesen, sehen wir im Galaterbrief, als Petrus hat mit den Heiden gegessen, aber als dann diese Leute von Jerusalem gekommen sind, hat er sich plötzlich abgesondert und nur mehr mit den Juden gegessen. Und Paulus ist ihm von Angesicht zu Angesicht entgegengestanden und hat ihn zurechtgewiesen vor allen. Und als diese Lehrer nach Antiochien gekommen sind, da sind die Fetzen geflogen dort in der Gemeinde in Antiochien. Sieht es im Vers 2, als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, warteten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Übrigens, nach Jerusalem gehen wir immer hinauf. Kleine Klammerbemerkung. Egal von wo du kommst, wirst du immer sehen in der Bibel, wenn du nach Jerusalem gehst, gehst du hinauf. Jerusalem war auf den Bergen oben. Du bist immer hinaufgegangen. Also sagen die Jünger dort, die Ältesten, die Leiter in Antiochien, schicken wir doch den Paulus und den Barnabas nach Jerusalem. Die Leute kommen da, diese Lehrer kommen von Jerusalem. Gehen wir dorthin, bereden das mit den Ältesten in der Gemeinde in Jerusalem, mit den Leitern dort. Klären wir die Sache. Vers 3. Sie erhielten nun von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen und sie machten allen Brüdern große Freude. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, bringt immer Freude. Dass du Vergebung hast, dass du Freiheit hast in Jesus. Ja, und die Leute haben sich gefreut, die haben gesagt, ah, ich bin so ein Sünder, ich bin noch immer sündig, aber ich bin trotzdem rein und ich bin heilig. Und mir ist vergeben, ich kann rein vor dem Vater stehen, wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Und ich kann mit Freimut vor Gott kommen, an diese Liebesbeziehung mit Gott genießen. Preis dem Herrn, da war Freude da. Wo immer sie hingekommen sind, haben sie den Brüdern Freude gemacht. Manche Menschen, die bringen Freude, wo immer sie hinkommen. Dann gibt es andere Menschen, die bringen Freude, wenn immer sie weggehen. Diese Gesetzlichen, das waren solche. Wo immer diese Gesetzlichen hingekommen sind, gab es Verwirrung, gab es Schwere, gab es Depression. Und es ist immer die Folge von Gesetzlichkeit oder von Religiosität, äußere Regeln einhalten. Vers 4. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen. Und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Haben sich Pharisäer offensichtlich bekehrt. Ich nehme an, nach der Auferstehung von Jesus. Die Pharisäer waren diese gesetzliche, sehr strikte Sekte der Juden, die aber an Übernatürliches geglaubt haben, die an die Auferstehung von den Toten geglaubt haben. Und als Jesus auferstanden war, haben hier offensichtlich einige Pharisäer geglaubt. Paulus war natürlich selbst mal Pharisäer. Und diese Pharisäer, die haben an Jesus geglaubt, Aber haben trotzdem gesagt, du musst trotzdem noch Jude werden, du musst trotzdem die Traditionen halten. Die waren noch immer sehr verliebt in ihre Traditionen und ihre Regeln. Und die gingen natürlich weit, weit über das Wort Gottes hinaus. Gott hat gesagt, du sollst den Sabbat heiligen. Leute, nehmt euch einen Tag frei in der Woche. Ruht euch aus, das ist gut für euch. Sabbat ist für die Menschen da, nicht die Menschen für den Sabbat, hat Jesus gesagt. Das war Gottes Motivation. Und Gott sagt also, du sollst den Sabbat heiligen. Das haben die Pharisäer gemacht, sie haben mehrere Bände geschrieben über das, was es heißt, den Sabbattag zu heiligen. Also wenn du ein falsches Gebiss getragen hast, das war nicht erlaubt. Das hätte bedeutet, du hast eine Last getragen. Du durftest nicht auf den Boden spucken am Sabbattag, weil da können wir theoretisch Teig draus machen oder Lehm und aus dem Lehm könnte man Ziegeln herstellen. Und das wäre wieder Arbeit und Arbeit ist verboten am Sabbattag. Und es ist lustig, die Leute gibt es noch immer heute. Ich habe hier einen Zeitungsartikel gefunden, den habe ich mir ausgeschnitten. Aus der Rheinpfalz vom 12.01.98. Ich zitiere wörtlich. Obadiah Josef, Rabbiner und geistiger Mentor der einflussreichen Schatzpartei in Israel, hat in einem neuen Erlass das Nasebohren am heiligen jüdischen Sabbat verboten. Josefs Entscheid war in einer Predigt von ihm enthalten, die Samstagabend in Israel und der jüdischen Welt über Satellit verbreitet wurde. Laut Josef verletzt das Nasebohren strenge Sabbatgesetze, weil dabei versehentlich dünne Haare aus den Nasenlöchern herausgerissen werden können. Dadurch würde gegen das Sabbatverbot verstoßen, sich in irgendeiner Weise die Haare zu schneiden. Tatsache. Also die Leute gibt es noch immer. Gott sei Dank, wir sind frei in Christus, wir dürfen Nase bohren, auch am Samstag.
Fangen wir heute an.
Menschliche Regeln. Die Leute hatten den Talmud, das war ihr Kommentar zu den 5 Büchern Mose, zum Gesetz. Das Wort Talmud bedeutet übersetzt so viel wie Zaun. Die Idee ist, es war ein Schutz, um die Menschen innerhalb dieser Begrenzung zu halten, dass sie Gottes Gebote halten, dass sie auf der sicheren Seite sind. Geben wir ihnen all die Regeln, dass sie ja nicht dieses Gebot von Gott, zum Beispiel du sollst den Sabbat heiligen, dass sie das dann übertreten. Und Gesetzlichkeit, das kommt dann immer aus falschen Motiven oder aus schlechten Motiven. Oft sind wir gesetzlich aus schlechten Motiven. Ne? Wir wollen gesehen werden von den anderen. Wir wollen geistlicher wirken, als wir wirklich sind. Jesus hat von den Pharisäern gesprochen, die lange Gebete an den Häuserecken verrichten, sodass alle sie sehen können. Aber manchmal kannst du Gesetzlichkeit kommen aus ehrlicher Sorge, weil wir besorgt sind um die anderen. Und ich glaube, wir müssen da alle vorsichtig sein. Es ist einfach, jungen Christen gesetzliche Dinge aufzulegen. Wir wollen sie beschützen. Wir sagen, vertraue auf Jesus, aber hier sind noch ein paar Regeln. Die werden dir helfen, ein erfolgreiches christliches Leben zu führen. Das sind Regeln, die haben mir persönlich geholfen. Die sind zwar nicht aus der Bibel, aber sie haben mir geholfen. Und der Herr hat mir das zu meinem Herzen gesprochen. Und bumm, halt du sie auch. Und wir glauben, dass wir wissen, was für die am besten ist. Und legen ihnen Lasten auf. Aber was ist der neue Bund? Im Hebräerbrief im 8. Kapitel steht, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie an jeder seinen Mitbürger und an jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich erkennen. Oder alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Das ist der neue Bund. Persönliche Beziehung mit Jesus und dass Gott seine Gedanken auf unser Herz schreibt. Das, was er von uns will, zu unserem Herzen spricht, seine Gesetze. Und ich muss jetzt nicht mehr herumgehen und allen anderen sagen, was sie tun sollen. Das ist eine Versuchung. Versuchung ist groß. Besonders wenn Leute zu dir kommen und dich fragen. Und ich weiß, ich muss da viel lernen noch. Ich bin oft viel zu schnell mit meiner Meinung. Und ich habe eine Meinung zu fast allem. Frag mich, was du willst, ich habe eine Meinung dazu. Und manchmal sehr überzeugte Meinung. Und ist die Tendenz da, irgendjemand fragt dich und du drückst ihm deine Meinung raus. Nicht unbedingt das, was in der Bibel steht. Und wir sollten den Leuten mehr sagen, hey, bet drüber, geh zum Herrn und frag ihn, was er von dir will. Ich muss nicht die Antworten für alle haben, oder ich muss nicht das Leben von jedem dirigieren nach meinen persönlichen Überzeugungen. Der Herr handelt mit uns persönlich. Und wo das Wort Gottes schweigt, ist es oft weise, dass auch wir schweigen. Und dass ich anderen nicht meine eigenen Vorstellungen draufdrücke. Wir sind alle sehr unterschiedlich. Was der Herr zu meinem Herzen spricht, das muss nicht unbedingt für dich dran sein. Das muss nicht unbedingt für dich das Richtige sein. Wir sind wie Kinder. Wenn ihr mit Kindern gearbeitet habt oder mit Kindern zu tun habt, Kinder sind so unterschiedlich. Und du musst jedes Kind unterschiedlich behandeln, unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wir sind Gottes Kinder. Und wir sind verschieden. Und nur Gott kennt uns vollkommen. Und der Herr, der will persönlich in unserem Herzen wirken. Der weiß, was am besten für uns ist, für mich persönlich. Jesus hat gesagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wir wollen das Joch von Jesus tragen, nicht das Joch von anderen Menschen oder von Meinungen oder Erwartungen anderer, nicht das Joch von religiösen Systemen oder von Gesetzlichkeiten. Wir sind frei, Gott zu lieben. Sei frei. Genieß die Beziehung mit dem Herrn. Lass ihn herrschen über dein Leben und er wird seinen Willen auf dein Herz schreiben. So funktioniert das im neuen Bund. Nicht mehr Gesetzlichkeit, sondern Beziehung. Philipper 3 schreibt der Paulus Folgendes über die Beschneidung. Er sagt, freut euch im Herrn. Paulus sagt es immer wieder. Freut euch im Herrn. Seht oder passt auf die Hunde. Das sind diese Gesetzlichen. Seht auf die bösen Arbeiter. Seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Es ist die geistliche Beschneidung, im Geist Gott dienen und uns in Christus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Das ist das, was Paulus diesen gesetzlichen Lehrern sagen würde. Okay, zurück zum Text. Einige von diesen Pharisäern sind also aufgestanden und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Und jetzt berufen sie ein eigenes Treffen, um diese Frage zu klären. Im Vers 6, die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Evangelium hören und glauben sollten. Erinnert euch an das Kapitel 10, wo Paulus in Joppe war und er hat diese Vision gesehen von dem Tuch oder von dem Segel mit den unreinen Tieren drauf.
Petrus,
Entschuldigung, danke. Und der Herr hat ihm gesagt, schlachte und iss. Und Petrus sagt, nein, niemals. Ich habe noch nie was Unreines gegessen. Und der Herr hat gesagt, nenne du nicht unrein, was ich gereinigt habe. Und dann ist er zu dem Cornelius gekommen, zu dem Heiden, zu dem unreinen Römer, hat dort ihm und seiner Familie das Evangelium verkündigt. Und der Heilige Geist ist auf die gefallen, haben begonnen in Sprachen zu sprechen, den Herrn zu verherrlichen. Und im Vers 8, und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Gott kennt die Herzen. Und Gott hat keinen Unterschied gemacht. Es war ihm egal, ob die Juden waren oder nicht. Er hat ihnen seinen Geist gegeben. Und durch Glauben hat er ihre Herzen gereinigt. Epheser 2. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Seid ihr nicht froh, dass es durch Glauben ist? Du bist rein heute Abend, dir ist vergeben. Du bist angenommen vom liebenden Vater im Himmel wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Und weil du in ihm bist. Nicht aus menschlicher Energie oder Anstrengung oder Werken. Ha, seid ihr nicht froh? Was für eine Freiheit. Gott hat die Herzen dieser Heiden gereinigt. Durch Glauben, sagt er, Petrus. Und dann im Vers 10, nun denn, was versucht der Gott? Ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Petrus sagt, wir konnten selber nicht das Gesetz halten, wir konnten selber nicht so leben. Warum sollen wir jetzt rumgehen und von anderen erwarten, dass sie so leben, wie wir selbst nicht gepackt haben? Erinnert euch daran, bevor wir anderen Regeln auflegen. Leg niemandem Regeln auf, die du selber nicht halten konntest. Petrus sagt, lass uns ehrlich sein, machen wir uns nichts vor. Wir selbst, wir Juden, waren nicht fähig, das Gesetz zu halten. Und die Bibel sagt uns, dass es unmöglich ist, das Gesetz zu halten. Das Gesetz, die Absicht des Gesetzes war es nie, uns gerecht zu machen. Paulus sagt im Römerbrief, das Gesetz ist unser Schulmeister auf Christus hin. Das, was uns zu Jesus treiben soll. Dass wir so verzweifelt sind, weil wir es nicht packen, dass wir zu Jesus rennen und seine Gnade annehmen. Und Petrus sagt ja, die Juden sind genauso schuldig vor Gott wie diese Heiden. Wir sind nicht besser. Wir konnten es auch nicht halten. Und so lasst uns ehrlich sein, machen uns nichts vor. Im Vers 11, vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene. Die Juden werden genauso gerettet wie die Heiden. Durch Gnade aus Glauben. Ich liebe Gottes Gnade. Ich bin erstaunt darüber, wie sehr Gott mich liebt und wie sehr Gott mich segnet, trotzdem, wie ich bin. Wisst ihr, dass das Gott uns segnet trotz uns, nicht wegen uns. Gott segnet uns trotz uns. Er gibt uns zu essen, er gibt uns Kleidung, gibt uns Gesundheit. Wir können den Herrn anbeten, wir dürfen uns hier an diesem Ort versammeln. Der Herr dient uns, er liebt uns, er gebraucht uns. Es ist alles Gnade. Wir haben nichts von dem verdient. Hör mal, ist das nicht gefährlich, wenn du die Liebe und die Gnade Gottes predigst? Ich meine, wenn wir diesen neuen Christen keine Regeln auflegen, dann werden die nicht rausgehen und die Sau rauslassen und Partys feiern und unanständig leben. Ich glaube nicht, Gott hat einen höheren Weg als das Gesetz. Was macht das Gesetz? Das Gesetz bringt den Menschen dazu, zu rebellieren. Oder wir alle wissen das. Erinnert euch an die Kindheit. Wie die Eltern was angeschafft haben. Irgendwas ist in uns, dass wir automatisch rebellieren gegen Regeln, die uns andere machen. Aber Gott hat einen höheren Weg. Gott hat den Weg der Liebe für uns. Ich erinnere mich als Kind, es war, und die ganze Jugend, es war eigentlich immer dieser Kampf, das Zimmer aufzuräumen. Wenn die Eltern gesagt haben, räum dein Zimmer auf. Irgendwann haben sie es dann aufgegeben. Aber das war immer so ein Punkt, das immer widerwillig. Ah, warum soll ich das machen? Das ist mein Zimmer. Aber dann, als ich mich verliebt habe und die Freundin auf Besuch gekommen ist, da habe ich das Zimmer geputzt. Freiwillig. Ich wollte, dass sie sich wohlfühlt. Seht ihr, das ist Gottes Weg. Nicht Gesetzlichkeit, sondern Liebe. Das Gesetz ist belastend. Liebe ist befreiend. Liebe ist ein Segen. Und wir müssen uns daran erinnern, wie sehr Gott uns liebt. Auch gegenseitig. Wie viel er für uns getan hat, dass wir frei sind in Christus. Frei, nicht zu sündigen. Frei, unser Leben auf einer höheren Ebene zu führen. Und die Gnade Gottes und die Liebe Gottes, es wird unser Leben verändern. Nicht Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit macht uns sauer und macht uns kriegsgrämig. Und wenn wir in den Herrn verliebt sind, das wird uns verändern. Und hier, damit vollendet der Petrus seine Rede. Wir glauben, dass durch die Gnade des Herrn Jesus wir in derselben Weise gerettet werden wie auch jene. Und jetzt sind der Paulus und der Barnabas an der Reihe und sie haben das Wort. Vers 12, die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu. Die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Jetzt kommt Jakobus. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus, das ist der Halbbruder von Jesus, Leiter in der Gemeinde in Jerusalem, und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Was von jeher bekannt ist. Jakobus tritt auf und er sagt, es stimmt mit der Schrift überein, das was hier geschehen ist, dass das Evangelium zu den Heiden gekommen ist. Und er zitiert hier eine Prophetie aus Amos 9. Das haben die Propheten prophezeit, Gott wird mit den Heiden wirken und dann nach dieser Zeit der Heiden, nach dieser Zeit der Gnade, wird die Gemeinde entrückt werden und dann wird Gott wieder beginnen mit seinem Volk, mit Israel zu handeln. Und sie werden Jesus erkennen und sie werden sich bekehren, die Nation Israel. Und Jakobus gibt uns hier die Grundlage für das, was passiert ist. Sagt, hey, da ist die biblische Grundlage. Das haben die Propheten doch vorausgesagt. Und Vers 19, ich glaube, das ist wirklich ein Wort der Weisheit hier. Sagt, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Vier Dinge lass uns den Heiden auftragen. Eines ist ein moralisches Thema, und dann drei Dinge haben einfach damit zu tun, sensibel zu sein den heidnischen Brüdern gegenüber und auch den jüdischen Brüdern gegenüber. Tu nichts, was den Brüdern oder den Schwestern ein Anstoß ist. Enthaltet euch von den Verunreinigungen der Götzen. Die Heiden damals haben in den Götzentempeln Tiere geopfert, ihren Götzen. Und dann ist ein Teil ist verbrannt worden und der Rest ist dann verkauft worden am Markt. Und du wusstest nicht, wenn du da Fleisch gekauft hast, war das Opferfleisch für einen Götzen oder nicht. Und im 1. Korinther 10 sagt der Paulus, es ist egal, es ist die Freiheit, es zu essen. Aber er sagt, wenn das das Gewissen eines Bruders verletzt, dann tu es nicht. Nimm Rücksicht auf deinen Bruder. Lass es. Wenn dir jemand was zum Essen vorsetzt, frag nicht danach. Genieße einfach dein Steak oder dein Schnitzel. Es ist egal, du hast die Freiheit, aber wenn ein Bruder da ist, dessen Gewissen dadurch verletzt würde, dann ist nicht vom Götzen Opferfleisch, wenn du das weißt. Es ist okay, Wein zu trinken. Aber wenn ein Bruder oder eine Schwester da ist, die dessen Gewissen verletzt würde dadurch, dann lass uns Apfelsaftschale trinken. Lass uns Rücksicht nehmen auf die Brüder und Schwestern. und enthaltet euch von Erstickten und vom Blut. Wir wissen, dass für die Juden Fleisch, das nicht ausgeblutet war, unrein war. Und das Blut für die Juden unrein war, dass man das nicht essen durfte. So sagt der Paulus, nimmt Rücksicht auf die Juden, auf eure jüdischen Brüder und Schwestern. Also seid sensibel euren Brüdern und Schwestern gegenüber und treibt keine Unzucht. Das heißt, verunreinigt euch nicht sexuell. Habt keinen unerlaubten Sex. Das ist eigentlich das, was das Wort Unzucht bedeutet. Im spezifischen Sex vor der Ehe. Habt keinen unerlaubten Sex außerhalb der Ehe. Haltet euch rein. Hebt euch auf für den Partner, den Gott für euch hat, für euer Leben lang. Wartet bis zur Ehe. Können wir paraphrasiert sagen, was der Paulus in unserer Zeit ersprechen wird. Im 1. Korinther 7 lehrt uns Paulus, dass mein Leib und dein Leib nicht für uns ist, dass der nicht uns gehört. Sondern er sagt, Frauen, euer Leib gehört eurem Ehemann oder wenn ihr noch nicht verheiratet seid, eurem zukünftigen Ehemann und Männer, euer Leib gehört euren Frauen. Oder wenn ihr nicht verheiratet seid, euren zukünftigen Frauen. Und das Prinzip ist, gib nicht jemandem anderem etwas, was deinem Mann oder deiner Frau oder deinem zukünftigen Mann oder deiner zukünftigen Frau gehört, deinem zukünftigen Partner. Warum betont der Herr diese eine Sache so? Okay, sei sensibel den Brüdern und Schwestern gegenüber und kein Sex vor der Ehe. Warum sagt Gott das? Warum ausgerechnet diese eine Sache? Warum ist die Gott so wichtig? Ist Gott Brüde? Ist Gott leibfeindlich? Ist Gott ein Spaßverderber? Warum betont Gott das? Nee, ich glaube im Gegenteil. Gott will, dass du dir den Spaß nicht verdirbst. Wenn du dich auf vorehelichen Geschlechtsverkehr einlässt, dann machst du das kaputt, von dem Gott will, dass du es in vollen Zügen aufs Vollste auskosten kannst, in dem Rahmen, den er gegeben hat. Weil Gott weiß, dass nur in der Ehe diese vollkommene Einheit, diese vollkommene Hingabe möglich ist. Und nur da kannst du das Maximum von dem erleben, was Sex eigentlich bedeuten soll. Das, was Gott für dich hat. Gott hat das Beste für dich. Die totale Einheit. Die Bibel sagt, sie wurden ein Fleisch. Und Adam erkannte seine Frau. Die Bibel sagt immer erkennen. Das Wort drückt schon sehr viel aus, ein sehr intimes Wort. Und so, es geht nicht nur um leibliche Vereinigung, sondern wirklich zwei Seelen werden ineinander versenkt. Das ist, was hier passiert. Und außerhalb der Ehe kann diese Vereinigung nicht stattfinden. Und indem du das vorwegnimmst, machst du was kaputt. Und du zerstörst eigentlich schrittweise deine Seele. Ich glaube, das ist das, was die Bibel lernen wird. Es geht was kaputt in dir. Und wenn du später heiratest, kann das Probleme nach sich ziehen. In diesem sexuellen Bereich. Die von uns, die vor der Ehe involviert waren, die können das wahrscheinlich bestätigen. Gott hat recht. Und es ist wichtig, dass wir das unseren Jugendlichen, unseren jungen Leuten lehren. Ganz wichtig, dass wir das eine Prinzip begreifen und dass wir das den jungen Leuten sagen. Gott verbietet Sünde nicht, oder Sünde ist nicht schlecht, weil Gott sie verbietet. Sünde ist nicht schlecht, weil Gott sie verbietet, sondern Gott verbietet Sünde, weil sie schlecht ist. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, Gottes Herz. Es ist nicht Sünde, weil Gott es verbietet, sondern Gott verbietet Sünde, weil sie schlecht ist, weil es uns verletzt, weil es kaputt macht und zerstört. Er ist ein liebender Vater und weiß, was am besten für dich ist und er will dich beschützen. Das ist Gottes Motivation mit allen Regeln, mit allen Geboten, die er uns gibt. Gott weiß es am besten. Und, kein Wunder, die Wissenschaftler heute, die finden heraus, was Gott schon die ganze Zeit gesagt hat. Mal wie ein paar Studien von Duval und Landis, die haben herausgefunden, dass vorehelicher Sex nicht so befriedigend ist wie in der Ehe. Überraschung. Das, was Gott schon die ganze Zeit gesagt hat. Andere Studie sagt, wenn ein Paar keinen voreheligen Geschlechtsverkehr hat, dann haben sie eine 29-47% höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie den Sex genießen, nachdem sie verheiratet sind. Die Welt findet heraus, das, was Gott schon die ganze Zeit sagt. Und diese Studien, die belegen, wenn du voreheligen Verkehr hast, dann ist die Tendenz da, dass du weniger zufrieden bist mit dem Sexualleben in der Ehe, dass die Leute tendenziell, statistisch gesehen, weniger glücklich sind in der Ehe später, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt für eine außereheliche Affäre und dass es wahrscheinlicher ist, dass die Ehe in Scheidung endet. Eine Studie von Kahn und London hat herausgefunden, dass Frauen, die nicht als Jungfrauen in die Ehe gehen, eine 60% höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie geschieden werden als Jungfrauen, die heiraten. Oder eine Studie von Neil Bennett von der Yale University, die hat herausgefunden, dass Paare, die vor der Ehe zusammenleben, eine 80%ige Wahrscheinlichkeit haben, dass die Beziehung in Brüche geht. 40% noch bevor sie überhaupt heiraten und die restlichen 40% lassen sich nachher scheiden. Und je nach verschiedenen Studien, verschiedene Zahlen, aber die belegen, dass Paare, die vor der Ehe zusammenleben, haben eine 40-85% höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie geschieden werden, als die, die nicht vor der Ehe zusammenleben. Große Überraschung. Die Realität, die Wissenschaftler belegen das, was Gott schon die ganze Zeit in seinem Wort sagt. Und jeder Menschenverstand bestätigt es eigentlich. Wenn ich mich für meinen Partner fürs Leben aufhebe, dann habe ich einfach keine Erfahrungen im Hinterkopf. Hey, dann ist meine Frau für mich die Größte und ich bin für sie der Größte. Und da ist kein Mist im Hintergrund, da sind keine Vergleiche, keine Belastungen, keine Verletzungen aus der Vergangenheit. Wir müssen uns dann mit Schuldgefühlen rumschlagen. Und da ist eine wunderbare Freiheit und wir können das genießen, was Gott uns geschenkt hat, in dem Rahmen, den er uns geschenkt hat in der Ehe. Du kannst dich fallen lassen, kannst vertrauen, kannst das genießen, was Gott dir geschenkt hat. Und kannst eine stabile, bleibende Beziehung bauen und diese Einheit erfahren, die Gott von Anfang an gewollt hat. Und so ist es wert zu warten und es ist wert, um sexuelle Reinheit zu kämpfen. Und Gott sagt uns das, weil er uns liebt. Er gibt uns einen guten und gibt uns einen richtigen Rat. Warum verbringe ich so viel Zeit mit dem Thema? Ich glaube, dass es gerade heute so wichtig ist und dass gerade die jungen Leute das so wenig verstehen. Gottes Herz. Ich meine, wir alle hier wissen in einem Alter, wo wir unsere Entscheidungen getroffen haben. In dem Bereich. Aber sagt es den jungen Leuten weiter. Sagt ihnen, hey, es zahlt sich aus. Es ist wert, dafür zu kämpfen. Und es ist gar nicht so einfach in unserer heutigen Gesellschaft. Im reinen Kopf, reine Gedanken, um sich reinzuhalten. Großartig. Warum hat mir das niemand früher gesagt? Ich habe schon falsche Entscheidungen getroffen, habe schon gesündigt, habe schon Unzucht begangen. Was mache ich jetzt? 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde. Und der Herr kann heilen und ich glaube, der Herr will heilen und der Herr kann wiederherstellen. Und für die von uns, die Gott bewahrt und beschützt hat, dass wir nicht in die Sünde reingefallen sind, dass die von uns nicht runterschauen auf die anderen. Es ist nur Gnade, dass er uns beschützt hat. Und lasst uns auch nicht zu Pharisäern werden. Das ist auch wieder so ein Bereich, wo es sehr einfach ist. Kolosser 6 sagt uns die Schrift, flieht der Unzucht. Okay, was genau heißt das jetzt, nicht Unzucht zu begehen? Ist Hände halten vor der Ehe, ist das okay? Und wenn ja, so normal oder auch wenn die Finger ineinander sind? Oder ist es okay zu küssen vor der Ehe? Auf die Wange oder auf den Mund? Ist das noch okay? Und wir fangen dann Gesetze aufzustellen, Regeln aufzustellen und Leute schreiben Bücher über diese Themen. Das ist wieder Gesetzlichkeit. Was sagt der Vater? Pass auf, lass dich nicht zur Unreinheit hinreißen. Es wird dich verletzend. Was sagt Religion oder Gesetzlichkeit? Lass mich für dich definieren, was das genau heißt. Ich schreibe dir ein Buch. Du halt dich dran. Ich glaube, was du tun musst, um herauszufinden, was für dich richtig ist, ist, such dir einen ruhigen Ort. Lass dein Herz ruhig werden vom Herrn und frag den Vater, was es für dich heißt. Und lass dir von ihm auf dein Herz schreiben, was es für dich bedeutet. Und dann halte dich dran an das, was er dir gesagt hat. Es ist Gottes Weg, wie er uns führen. Ein bisschen Zeit mit dem Thema verbracht, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Wir sind alle schon alte Knacker, aber es ist wichtig, dass wir das den jungen Leuten von heute weiter sagen. Hier, es zahlt sich aus zu warten. Gott meint's gut mit euch. Wo sind wir im Vers 22? Wir werden jetzt sehen am Rest vom Kapitel 15 und dann auch noch ersten Teil im Kapitel 16 verschiedene Prinzipien, verschiedene Arten, wie Gott uns führt. Das ist eine Frage, die auch oft gestellt wird. Wie kann ich Gottes Willen für mein Leben erkennen? Oder wie kann ich Gottes Führung in meinem Leben erkennen? Und wir werden hier einige Prinzipien sehen und manche werden uns ein bisschen überraschen, vielleicht, aber wir werden sehen, wie der Herr hier die Jünger geführt hat. Vers 22, dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden. Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas, Männer, die Führer unter den Brüdern waren. Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand die Apostel und die Ältesten als Brüder an die Brüder aus den Nationen zu Antiochien und in Syrien und Zilizien ihren Gruß. Weil wir gehört haben, dass einige aus unserer Mitte euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden, gut, Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ersten Punkt, wo wir sehen, wie Gott uns führt, ist ganz einfach die Gemeinde. Sie sind versammelt hier, haben Übereinstimmung, wir sind einstimmig geworden. Wir können immer fragen, was lehrt die Gemeinde? Wir können immer schauen, was lehrt die Kirche eigentlich durch die Geschichte zu dem Thema, was mich hier beschäftigt. Was sagt die Gemeinde dazu? Es geht nicht um die neue Offenbarung, um die neue Sache. Es gibt immer wieder Gruppen oder Leute, die sagen, hey, in unserem Hauskreis, wir haben die neue Offenbarung. Gott tut ein neues Werk. Die neue Welle des Heiligen Geistes. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Wenn es neu ist, ist es wahrscheinlich nicht wahr. Und wenn es wahr ist, ist es nicht neu. Ich meine, Gott hat gewirkt durch die letzten 2000 Jahre und hier in der Apostelgeschichte. Wenn ich es nicht hier sehen kann, ich weiß nicht, ob der Herr was Neues tut. Der Herr will das Alte tun, das, was wir hier in der Apostelgeschichte leben. Das will ich erleben und da haben wir noch viel vor. Das zur ganzen Fülle zu erleben, was die hier erlebt haben. Und so, wir schweben nicht im Nichts. Warren Wiersbe hat gesagt, wir stehen auf den Schultern von Riesen. Wir müssen nicht alles neu erfinden. Wir sind nicht einzelne, auch als Gruppe nicht unabhängig, die irgendwo im Nix schweben und sich ihren eigenen Brei zusammen basteln. Wenn ich die Bibel studiere, eine Bibelstelle studiere und nachdem ich selbst studiert habe, ich schaue immer in Kommentare rein, schaue, was sagen andere Christen? Was haben andere Bibelausleger in der Kirchengeschichte? Wie haben die diese Stelle ausgelegt? Und wenn meine Auslegung total abseits von Gut und Böse ist, was ganz was Neues, was noch niemand anderer gesehen hat, dann ist die Chance ganz gut, dass ich falsch liege und die 99,999999% der anderen recht haben. Und so ein Punkt, wie Gott uns führt, ist einfach der Leib Christi. Zweiter Punkt sehen wir im Vers 27. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe, die euch, nein, auch selbst mündlich dasselbe verkündigen werden. Wir haben selbst das mündliche Lehren. Im Vers 32 werden wir sehen, dass der Judas und der Silas, dass die Propheten waren. Es waren begabte Männer. Und der Herr führt uns durch begabte Männer oder begabte Menschen. Epheser 4 sagt uns Paulus, der Herr hat uns Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Gott hat begabte Menschen gegeben, die uns lehren, die uns ermutigen, die uns zurüsten. Manche Leute sagen, ich muss nicht gelehrt werden, ich muss nicht in irgendeine Bibelstunde gehen oder in irgendeinen Gottesdienst. Ich und der Herr, ich habe die Bibel, ich brauche die Gemeinde nicht. Das ist nicht biblisch. Die Gemeinde ist Gottes Modell für jeden von uns. Das ist der Ort, wo wir zugerüstet werden. Das ist Gottes Plan, wie wir wachsen. Und nutze die Gelegenheit, wenn wir zusammenkommen, Gottes Wort studieren. Komm mit Erwartung, dass Gott zu dir spricht. Ich habe das oft erfahren, in der Bibelstunde, wo der Herr durch jemanden gerade das spricht, was ich gerade brauche. Das, was mich gerade beschäftigt. Ist der Herr Gott. Gott verwendet diese Dinge. In Vers 28, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke. Dem Heiligen Geist und uns gut erschienen. Jetzt kommen wir zu den geistlichen Gaben. Gott verwendet geistliche Gaben, um uns zu führen, um uns zu leiten. Ich glaube, dass der Heilige Geist hier das Wort der Weisheit geschenkt hat, in dieser Situation, wo diese Entzweiung da war, diese Diskussion da war. Manchmal diskutieren wir stundenlang über Themen und versuchen das Richtige herauszufinden und was wir tun sollen. Und dann spricht jemand dieses Wort der Weisheit und plötzlich ist es klar. Und da ist dieser Friede da, da ist diese Übereinstimmung da. Geistliche Gabe. Oder ich gehe zu einem Treffen und höre das prophetische Wort. Der Herr führt uns durch geistliche Gaben. Vers 29, Vers 28. Es hat dem Heiligen Geist und uns gut erschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke. Euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebt wohl. Kurzer, einfacher Brief. Es ist ganz einfach. Drei Dinge. Seid den Heidenchristen kein Anstoß, seid deinen jüdischen Brüdern kein Anstoß und bewahr dich vor sexueller Unreinheit. Vers 30. Nachdem sie nun entlassen waren, kamen sie nach Antiochien hinab und sie versammelten die Menge und übergaben den Brief. Als sie ihn aber gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Ich kann mir vorstellen, die Männer in Antiochien, die waren happy. Die haben gesagt, ja, Jesus genügt. Wir brauchen diese Riten nicht. Vers 32, und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Nachdem sie sich aber eine Zeit lang aufgehalten hatten wurden sie mit Frieden von den Brüdern entlassen zu denen, die sie gesandt hatten. Und manche von uns haben den Vers 34 da, da steht, Silas aber hielt es für gut, dort zu bleiben. Die anderen sind zurückgegangen, Silas hat gesagt, ich mag es hier in Antiochien, mir gefällt es hier, ich bleibe noch länger. Auch eine Art, wie der Herr uns führt. Gott führt uns durch unsere eigenen Wünsche. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht eine wunderbare Freiheit? Gott spricht zu unserem Herzen, er gibt uns Eindrücke, er legt uns seine Wünsche auf unser Herz. Psalm 37,4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Sei verliebt in den Herrn, sei auf ihn ausgerichtet, bete ihn an, such seine Gemeinschaft, hab deine Freude an ihm und er wird seine Wünsche auf dein Herz legen. Augustinus hat es toll ausgedrückt, er hat gesagt, liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft und dann tu, was immer du willst. Wenn du deine Lust am Herrn hast, dann wird er seine Wünsche auf dein Herz legen. Wenn du deine Lust nicht am Herrn hast, dann folg nicht den Wünschen deines Herzens. Aber es ist befreiend. Der Herr wirkt durch die Wünsche unseres Herzens. Ich lehre die Bibel, weil ich es liebe. Ich mache genau das, was ich gern tue. Das ist wunderbar befreiend. Vers 35. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen Worten das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Gott führt uns auch durch die Lasten, die er uns aufs Herz legt für irgendeine Gruppe oder für irgendeinen Dienst, wo wir einfach besorgt sind um andere. Gell? Paulus sagt hier, ich frage mich, wie es den Leuten geht, die wir vor etwa 5 Jahren getroffen haben. Nur besorgt, hat er Interesse für sie, hat er ein Herz für sie. Und so führt uns der Herr. Wenn der Herr dir eine Last für einen Dienst oder für Menschen aufs Herz legt, du siehst eine Not, siehst eine Situation und fühlst eine Last dafür. Hast es auf dem Herzen. Das ist oft Gottes Führung. Oft bist du die Antwort dann für diese Situation oder für diese Not und Gott will dich da gebrauchen. Die Gefahr dabei ist, dass wir manchmal frustriert werden mit anderen, die die Last nicht teilen, die die Vision nicht teilen. Und wir werden frustriert mit ihnen und sagen, hey, was ist faul mit ihm oder mit ihr? Sind die alle blind? Sehen die das nicht? Ja, die sind alle fleischlich. Die sind alle weltlich. Es kann sein, dass sie vielleicht nicht die Berufung haben, die du hast. Sie sind vielleicht nicht unsensibel oder fleischlich, sondern Gott hat dir diese Last aufs Herz gelegt. Es ist oft sehr einfach, dass wir unsere Visionen, unsere Gaben, unsere Berufungen auf andere projizieren und sagen, hey, was ist los mit diesen fleischlichen Christen? Warum sind denn alle draußen auf der Straße? Evangelisieren oder in dem Dienst oder dort und machen das. Der Herr führt uns durch die Dinge, die er uns aufs Herz legt, durch dies, und wir besorgt sind um jemanden, wenn wir eine Last haben. Für etwas oder für jemanden. Und Vers 38, und das ist die interessanteste Art, wie der Herr hier geführt hat. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien, 37. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen, seinen Neffen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es erstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien und Zilizien und befestigte die Gemeinden. Interessant, manchmal führt uns der Herr durch Schwierigkeiten. Durch Meinungsverschiedenheiten mit anderen Personen. Erinnert euch auf der ersten Missionsreise, sie haben den Johannes Markus mitgenommen, den Neffen des Barnabas, und nachdem sie von Zypern da auf das Festland gekommen sind, da hat Markus gesagt, na, ich gehe wieder nach Hause, hat sie verlassen. Und der Barnabas, der hat ein großes Herz gehabt. Ne? Der Barnabas war immer der, der Leute ermutigt hat, der Sohn des Trostes, er hat das Potenzial in seinem Neffen gesehen. Und der wollte ihm eine zweite Chance geben. Und hat gesagt, Paulus, komm, wir nehmen den Markus mit. Paulus hat gesagt, na, der kommt nicht mit. Barnabas hat gesagt, ja, der kommt mit. Paulus, wo wärst du, wenn ich dich damals nicht mitgenommen habe? Zu den Aposteln, kannst du dich erinnern? Paulus hat gesagt, ne, das ist überhaupt nicht der Punkt, wir müssen einen Job erledigen und der Typ war unzuverlässig, den können wir dann gebrauchen, der kommt nicht mit. Vergiss es. Und dieser Streit, diese Erbitterung. Wer hatte recht von den beiden? Keiner. Beide. Barnabas hat das Potenzial gesehen in dem Markus und er wollte ihn aufbauen. Paulus wollte den Job erledigen. Paulus hat gesagt, was kann der für Gottes Werk tun? Er ist unzuverlässig. Barnabas hat gesagt, was kann Gottes Werk oder was kann der Dienst für ihn tun? Wollte ihn zu einem Jünger machen. Wer hatte recht? Ich glaube beide. Es gibt unterschiedliche Berufungen, unterschiedliche Perspektiven. Beide hatten recht. Der Paulus wollte den Job gut machen, er wollte sich nicht aufhalten lassen. Und ich meine, diese zweite Missionsreise war ein voller Erfolg. Der ist weit gekommen, bis nach Griechenland runter. Wir sehen ganz viel Frucht aus diesem Dienst. Barnabas hat gesagt, ich möchte in diesen Menschen investieren. Ich möchte ihn aufbauen. Und später am Ende seines Lebens schreibt der Paulus an den Timotheus und sagt, bring mir den Markus mit, denn der ist mir nützlich zum Dienst. Also auch der Dienst von Barnabas war erfolgreich, auch der hat Frucht gebracht. Und so hatten beide recht. Es ist auch gesund zu sehen, dass es innerhalb der Grenzen, die Schrift uns gibt, dass es da unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Betonungen, unterschiedliche Philosophien geben kann. Und es war beides okay. Aber offensichtlich, manchmal führt uns der Herr durch Menschen, mit denen wir nicht auskommen weiter. Vielleicht ein bisschen überraschend. Aber der Herr gebraucht den Konflikt hier, um zwei Teams auszusenden, um das Werk zu multiplizieren. Die Jünger damals, die haben natürlich nicht gewusst, wie der Herr sie führen würde oder was sie erwarten würde. Die haben nicht gewusst, dass der Heilige Geist da ein Wort der Weisheit schenken wird und dass sie sich da streiten würden und die wussten nicht, wie der Herr sie führen würde. Aber wenn du den Herrn liebst, wenn du seinen Willen kennen willst, wenn du von ihm geführt werden willst, dann kannst du dir sicher sein, er wird dich führen. Vielleicht auf Arten, die du dir nie gedacht hättest. Gott ist treu. Wenn du in seinem Willen sein willst, wenn du ihm vertraust, dann wird er dich führen. Liebe ihn, vertraue ihm, sei verfügbar für ihn und er wird dich führen. Nächste Woche im Kapitel 16 werden wir noch ein paar andere Arten und Wege sehen, wie der Herr den Paulus und den Silas und seine Begleiter geführt haben. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, wir danken dir vor allem für die Gnade, die wir in Jesus Christus haben. Vergebung, die Reinigung durch das, was er für uns getan hat. Von allen Sünden. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir rein und heilig vor dir stehen dürfen. Nicht wegen dem, was wir sind oder was wir getan haben, sondern wegen dem, was Jesus schon für uns getan hat. Und Herr, ich ich bitte dich, dass du uns zu gnädigen Menschen machst, dass wir nicht in diese Gesetzlichkeit reinfallen, sondern dass wir immer wieder Menschen sind, die dich suchen und sagen, Herr, was heißt es für mich? Die anderen Leuten sagen, geh zum Herrn, bet drüber, was er dir aufs Herz legt. Ich danke dir auch, Herr, dass wir lernen dürfen aus deinem Wort, dass du ein liebender Vater bist, der es gut mit uns meint. Und den Rat, den du uns gibst, dass der weise ist und richtig und gut, weil du unser Bestes willst. Und ich danke dir auch daher, dass wir nicht alle Fehler selber machen müssen oder immer nur aus eigenen Fehlern lernen müssen, sondern dass du uns Rat gibst und uns leitest und uns führst. Und ich danke dir für deine Treue, Herr, in unserem Leben, dass du uns führst, jeden einzelnen von uns. Ich danke dir, dass du uns hierher zusammengeführt hast. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Und ich bete auch für die, die nicht hier sind heute Abend. Dass du sie segnest, Herr, dass du mit ihnen bist. Dass du ihnen persönlich begegnest. Gerade jetzt werden wir noch beten. Ich bitte dich, Herr, zieh du uns näher zu dir. Lass die kommende Woche eine Woche sein, wo wir dich besser kennenlernen, wo wir dich mehr lieben lernen, wo wir deine Liebe und deine Gnade für uns mehr verstehen lernen. In Jesu Namen. Amen.
Oh,
Bibelstelle nochmal zu meinem Herzen spricht, wo er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euren Seelen Frieden geben, Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch, und mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was gibt in deinem Leben, was dich belastet, dann bring das jetzt zum Herrn. Auch zwischen dir und zwischen ihm. Dann werden wir die nächsten paar Lieder singen und wir werden uns auch ein bisschen Zeit der Ruhe nehmen, dann, dass der Herr zu unserem Herzen sprechen kann.
Jesus, see me.
als dein Kind darf ich in deine Arme.
Vater, bei dir finde ich Ruhe, oh mein Vater.